Jetzt nehme ich auf. Und den Algorithmus, den ignorieren wir jetzt und beziehen uns nur noch auf diese Äquivalenzrelation, die hier oben definiert wird und von dem Algorithmus berechnet wird. Und dann kann man eben diesen Quotientenautomaten bilden, wo die Zustände jetzt Äquivalenzklassen von Zuständen des ursprünglichen Automaten sind. Alphabet ändert sich nicht, die Übergangsrelation haben wir gleich. Der Startzustand ist eben gerade die Äquivalenzklasse des ursprünglichen Startzustandes und die Endzustände, das sind jetzt gerade die Äquivalenzklassen der früheren Endzustände modulo der Äquivalenzrelation, also indem ich einfach jetzt Endzustände zusammenfasse, die äquivalent sind. Und die Transitionsrelation auf diesem Quotientenautomaten ist eben nichts anderes wie diese Definition. Wenn Sie also in einer Äquivalenzklasse des Zustands P sind und einen Buchstaben A lesen, dann gehen Sie wieder in eine neue Äquivalenzklasse über, nämlich dasselbe, was der ursprüngliche Automat gemacht hätte mit dem Repräsentanten P und dem Zeichen A. Und das Wichtigste ist da eigentlich, dass die Sprache sich nicht ändert, sondern Sie haben einfach den Automaten kollabiert, aber es ist weiterhin, wird die gleiche Sprache akzeptiert. Und dann für die Minimalität des Quotientenautomaten, da brauchen wir einen ganz neuen Begriff und der ist wirklich ganz zentral jetzt. Der ist ganz ähnlich wie dieser Begriff der Äquivalenz von Zuständen, aber jetzt ist es Äquivalenz von Wörtern. Und ich sage eben, zwei Wörter sind in der Sprache, bezüglich der Sprache äquivalent, wenn man sie nicht unterscheiden kann, indem man noch was hinten dran hängt. Das ist genauso, zwei Zustände sind äquivalent, indem, wenn ich sie nicht unterscheiden kann, durch ein Wort, das ich von dem Zustand aus einlese und einmal mit dem einen Zustand in den Endzustand und einmal mit dem anderen Zustand in den Nicht-Endzustand komme. Und so ist das hier auch, nur es ist, hier gibt es keine Endzustände, sondern hier ist einfach die Frage, wir haben eine Sprache, sind die Worte, die man bekommen kann, wenn ich hinter U und V jeweils das gleiche Wort W dahinter hänge, sind die beide in der Sprache oder beide nicht in der Sprache. Und wenn es eben diesen Zusammenhang gibt, dass egal was für ein W Sie dahinter hängen und es kommt immer entweder was in der Sprache raus, in beiden U und V oder etwas, was nicht in der Sprache ist, in beiden U und V, dann sind die beiden Wörter äquivalent. Und dann kriegen wir diese genau dann wenn Begriff, dass sich eben dass zwei Wörter äquivalent sind bezüglich der Sprache eines Automaten. Das ist also die gerade oben definierte Äquivalenzmodulo einer Sprache. Hier haben wir die Sprache eines Automaten jetzt. Und dann sind zwei Wörter genau dann äquivalent, wenn in dem Automaten die beiden Zustände, die ich beginnen mit dem Startzustand mit U und V erreichen kann, wenn die jetzt in dem Automaten äquivalent sind. Das heißt, ich habe hier zwei Äquivalenzbegriffe in Beziehung gesetzt. Den Äquivalenzbegriff auf dem Automaten und den Äquivalenzbegriff modulo einer Sprache, und zwar der Sprache, die der Automat erkennt. Und das ist der entscheidende, genau dann wenn, und das kann Sie eben umformulieren, indem Sie sagen, dass das hier eine Bijektion ist, die eben Äquivalenzklassen von Wörtern abbildet auf Äquivalenzklassen von Zuständen. Und eben gerade, wenn Sie eine Äquivalenzklasse haben des Wortes U bezüglich der Sprache des Automaten, dann können Sie die abbilden 1:1 in die Äquivalenzklasse des Zustandes, den Sie bekommen, wenn Sie von Q0 aus starten und U lesen. Das ist gerade die Kernaussage gewesen, die wir auf der vorherigen Folie hatten, jetzt nochmal umformuliert als Bijektion zwischen Äquivalenzklassen. Und das erlaubt es uns jetzt erstens zu zeigen, dass das ein minimaler Automat ist, dieser Quotientenautomat, wo wir alles zusammenfassen, was nicht unterscheidbar ist. Das ist also das Erste, was wir letztes Mal bewiesen haben, den Beweis will ich nicht nochmal wiederholen, aber stützt sich eben auf obige Beobachtung ab. Und dann kommt noch mehr, dieser Quotientenautomat von einem Automatenmodulo dieser Unterscheidbarkeitsäquivalenzrelation, der hat nicht nur die minimale Anzahl von Zuständen, sondern der ist strukturell gleich allen minimalen Automaten. Und jetzt möchte ich diese Korrespondenz zwischen den Zuständen des Automaten und den Äquivalenzklassen von Wörtern, die möchte ich nochmal hier mit Hilfe dieses Beispiels erläutern. Das ist diese Sprache aller Wörter über 0,1, die mit 0,0 enden. Und dann hat unsere Äquivalenzklassenbildung modulo dieser Sprache, die hat genau drei Äquivalenzklassen. Die Äquivalenzklasse des leeren Wortes, des Wortes 0,0 und des Wortes 0 und des Wortes 0,0. Warum gibt es nicht noch mehr Äquivalenzklassen? Nun, nehmen wir einfach mal das Wort zum Beispiel 0,1. Ich behaupte, das ist bereits in einer dieser Äquivalenzklassen drin, und zwar in welcher? Ja? In der ersten. Warum? Wie bitte? Genau, das ist endet nicht mit 0, also ist es in dieser Klasse drin. Die anderen beiden Fälle, dass es nicht mit 0, mit 0, aber nicht mit 0,0 endet oder mit 0,0 endet, das deckt wirklich alles ab. Und das muss man sich natürlich überlegen, dass diese Beziehung auch wirklich gilt. Ist diese Äquivalenzklasse von einem leeren Wort, wieso ist die Wörter, sind das alle Wörter, die nicht mit 0 enden? Da muss man sich natürlich überlegen, was war nochmal die Äquivalenzklasse? Das waren eben alle Wörter waren äquivalent, wenn man sie nicht unterscheiden kann, indem man noch ein Wort hintendran stellt. Und hier kann man, behaupte ich zum Beispiel, dass Epsilon äquivalent ist. Alle Wörter, die nicht mit 0 enden, dann nehmen wir nochmal so ein Wort, eben 0,1. Und warum sind die beiden äquivalent? Weil es ist egal, was Sie jetzt für ein Wort dahinter schreiben. Sie werden entweder in der Sprache enden oder nicht in der Sprache enden. Wenn Sie zum Beispiel 0,0 dahinter schreiben, dann enden Sie in der Sprache in beiden Wörtern. Wenn Sie 0,1 dahinter schreiben, enden Sie nicht in der Sprache in beiden Wörtern. Wenn Sie nur eine 1 dahinter schreiben, enden Sie auch in beiden Wörtern nicht in der Sprache. Das müssen Sie sich wirklich genau überlegen. Das ist sozusagen nicht trivial, was hier steht. Sie müssen im Prinzip die ganzen Möglichkeiten zumindest intuitiv ausprobieren, dass die beiden Wörter nicht unterscheidbar sind. Und dem entspricht jetzt der Automat. Das sind jetzt gerade die drei Zustände unseres Automaten, der die Sprache akzeptiert. Und das hier wird der Startzustand sein. Und dann kriegen wir eben eine Transition oder eine Null von dem Zustand in den und dann noch eine Null da. Und wenn wir jetzt eine 1 haben und gehen von der Äquivalenzklasse mit 0 und einer 1, wo kommen wir dann hin? Dann haben wir ja 0,1 und 0,1 ist ein Wort, was nicht mit 0,0 endet. Das heißt, endet nicht mit 0. Das ist es hier, das ist das Erste. Das müsste also hier zurückgehen. Und wenn ich hier eine 1 habe, dann haben wir dasselbe. Hier gehen wir auch wieder mit der 1 dahin zurück. Das heißt, jetzt haben wir den Automaten hingeschrieben, indem wir die Wörter reingeschrieben haben in die Zustände, die alle äquivalent sind, ja, zu dem Wort, was Sie eben aus dem Startzustand, wie Sie vom Startzustand aus in den Zustand kommen. Also zum Beispiel vom Startzustand aus können Sie mit 0,0 hier hinkommen und dann kriegen wir eben hier alle Wörter, die äquivalent sind zu 0,0. Und dann kann man das benutzen, um diesen kanonischen Minimalautomaten zu beschreiben. Das ist eben gerade das Ding, wo die Zustände die Äquivalenzklasse sind, modulo dieser Sprachäquivalenz. Das heißt, wir beginnen mit irgendeiner Sprache und kriegen jetzt einen Automaten, wo ich einfach sage, okay, die Zustände sind eben diese Äquivalenzklassen von Wörtern. Und dann haben wir noch den Startzustand, das ist die Äquivalenzklasse des leeren Wortes. Und die Übergangsrelation, das ist gerade die, die eben einen Repräsentanten der Äquivalenzklasse nimmt und den Buchstaben dahinter hängt. Und die Endzustände, das sind eben gerade die Äquivalenzklassen, wo ja von Endzuständen, das heißt, das ist, Entschuldigung, das ist die Äquivalenzklasse von Wörtern in der Sprache. Das hier. Also ist irgendwas ist ein Zustand, eine Äquivalenzklasse wird hier zum Endzustand erklärt, wenn die Elemente der Äquivalenzklasse alle in der Sprache drin liegen. Und dann kommt dieser Myhill-Neroth-Satz, der eben die Korrespondenz ausdrückt zwischen einer beliebigen Sprache und diesen Äquivalenzklassen auf der Sprache. Und der sagt eben, die Sprache ist regulär genau dann, wenn diese Äquivalenzrelation nur endlich viele Äquivalenzklassen hat. Und der Beweis, der ist so einfach, dass man sich es nochmal zu Gemüte führen sollte. In der Einrichtung, wenn Sie eine reguläre Sprache haben, dann haben Sie einen endlichen Automaten und dann kriegen Sie auch endlich viele Äquivalenzklassen in der Sprachäquivalenz. Warum? Denn wir wissen, diese Sprachäquivalenz ist einfach eine kanonische Repräsentation für den Minimalautomaten und wir wissen, der Minimalautomat ist, da wir von einem endlichen Automaten starten, wenn wir den minimieren, haben wir wieder einen endlichen Automaten und die Äquivalenzklassen hier drin sind dasselbe wie die Zustände hier drin und damit haben wir, wissen wir, dass es eben nur so viele Äquivalenzklassen gibt wie Zustände in dem kollabierten Automaten und wir sind gestartet mit dem endlichen Automaten, also ist es erst recht endlich. Und in der anderen Richtung, wenn Sie eine Sprache haben mit endlich vielen Äquivalenzklassen, dann ist der Minimalautomat, den wir ganz oben definiert haben auf der Folie, der ist dann ein DFA für diese Sprache und hat per Voraussetzung endlich viele Zustände, weil wir nur endlich viele Äquivalenzklassen haben. Also es ist wirklich fast dasselbe, diese Äquivalenzklassen von der Sprache und der Minimalautomat. Und um diese Korrespondenz nochmal mehr rauszuarbeiten, gucken wir uns noch ein Beispiel an. Und zwar, jetzt schauen wir uns mal an, wie sieht denn dieser Automat aus, wenn die Sprache nicht regulär ist. Den Automat kann man genauso bauen, aber wir werden sehen, der wird nicht notwendigerweise endlich sein. Also und als Sprache nehmen wir hier die Menge der Wörter, die gleich viele Nullen und Einsen drin haben. Also das sind wieder Wörter über 0, 1 und wir nehmen jetzt die Wörter, wo die Anzahl der Nullen und der Einsen gleich ist. Und jetzt gucken wir uns an, wie dieser Automat aussieht. Der hat also als Zustände gerade die Äquivalenzklasse von Wörtern und das ist unser Startzustand per Definition. Und jetzt gucken wir, was passiert, wenn wir sukzessive Buchstaben einlesen. Gucken wir uns mal an, was passiert, wenn wir eine 1 einlesen. Dann kommen wir sicher in den Zustand Äquivalenzklasse von 1. Und so wie ich es hingeschrieben habe, ist das ein anderer Zustand, ist das eine andere Äquivalenzklasse wie die von dem leeren Wort. Wieso? Naja, man kann das leere Wort eben von der 1 unterscheiden, indem ich hinter die beide Wörter eine 1 schreibe. Dann habe ich beim leeren Wort das Wort 1, das ist nicht in der Sprache, Entschuldigung, eine 0 dahinter schreiben. Dann habe ich beim leeren Wort eine 0, das ist nicht in der Sprache. Bei der 1, wenn ich eine 0 dahinter schreibe, habe ich 1, 0, das ist in der Sprache. Also die beiden sind definitiv verschieden. Insofern war es gerechtfertigt, dass ich da einen neuen Zustand hingemalt habe. Und so geht das auch weiter. Genauso kann ich mir überlegen, wenn ich jetzt noch eine 1 dahinter lese, dann kriege ich den Zustand 1, Äquivalenzklasse von 1, 1 und der ist verschieden von den beiden vorherigen. Und so geht das weiter. Und in die andere Richtung kann ich natürlich eine 0 einlesen und dann kriege ich den Äquivalenzzustand von dem Wort, was nur die 0 enthält und so weiter, 0 Quadrat und so weiter. Und jetzt kann man aber natürlich auch die Sachen alternieren. Man muss nicht immer nur 0 und nur Einsen einlesen. Zum Beispiel, was passiert, wenn ich jetzt hier von dem Zustand ausgehe und eine 0 einlese? Wo komme ich dann hin? Dann kommen Sie wieder nach Epsilon. Das heißt, was wir jetzt behauptet haben, ist eben, dass das Wort Epsilon äquivalent bezüglich dieser Sprache dort oben ist mit dem Wort 1,0. Und das ist richtig. Wenn Sie irgendein Wort dahinter schreiben, es geht ja, wenn Sie fragen, ist das Wort in der Sprache oder nicht, dann geht es nur darum, um die Anzahl der Nullen und Einsen. Und wenn Sie jetzt irgendein Wort dahinter schreiben, dann haben Sie gleich viele Nullen und Einsen hier und hier, das macht keinen Unterschied, weil sie ja starten mit einem Wort, was gleich viele Nullen und Einsen hat. Und entsprechend, wenn ich jetzt hier eine Null einlese, habe ich das gleiche Phänomen, dass ich gerade wieder einen Schritt rückwärts gehe und so weiter. Und auf der anderen Seite ist es symmetrisch, wenn ich die 1 einlese, dann wird eben sozusagen eine 0 gecancelt durch die 1 und ich laufe wieder zurück zum Epsilon-Wort. Und das ist der vollständige, naja, nicht vollständige Punkt, Punkt, Punkt. Also das ist angedeutet der Gesamtautomat, der Wörter dieser Sprache akzeptiert. Wo ist jetzt der akzeptierende Zustand? Genau, das ist er. Weil das ist gerade auch per Definition, das ist gerade das einzige Wort, wo Sie gleich viele Nullen und Einsen haben. Alle anderen sind ja sind unbalanciert, entweder zu viele Nullen oder zu viele Einsen. Also Endzustände war genau der eine. Wie kann man jetzt, wenn man es explizit charakterisieren will, die Äquivalenzklasse des Wortes 1 hoch i charakterisieren? Das sind alle Wörter w, wo was gilt? Da ist ja nicht nur 1 hoch i drin, sondern noch viel mehr. Wann ist irgendein Wort da drin? Genau, also Sie haben genau das gesagt, was hier auch steht. Wenn eben 1 gerade die Anzahl der Einsen, die Anzahl der Nullen ist, plus dieses i, was noch draufgezählt werden muss. Und dann kann man sich überlegen, dass die Klasse der 1 hoch i und der 1 hoch j wirklich verschieden sind, falls i ungleich j ist. Warum? Nun, man kann jetzt wieder ein unterscheidendes Wort angeben. Wenn ich nämlich hinter 1 hoch i nochmal 0 hoch i schreibe, dann ist es in der Sprache drin. Wenn ich aber hinter 1 hoch j nochmal 0 hoch i schreibe, dann ist das nicht in der Sprache drin, weil i und j Annahmen per Annahme verschieden sind. Das heißt, damit haben Sie hier in der Sprache und hier nicht in der Sprache und damit sind die beiden Äquivalenzklassen verschieden. Und damit haben wir unendlich viele Äquivalenzklassen gefunden. Und da das der kanonische Minimalautomat ist, wissen wir, der minimalste Automat ist unendlich, sprich es gibt keinen endlichen Automaten, der diese Sprache akzeptiert. Das heißt, das ist eine alternative Methode, um zu zeigen, dass Sprachen nicht regulär sind, indem man einfach diese Äquivalenzklassenmodulo der Sprache nimmt und zeigt, dass da unendlich viele Äquivalenzklassen existieren. Man muss also nur Repräsentanten finden, W1 bis ja, W unendlich, sodass die Äquivalenzklassen alle verschieden sind. Dann wissen Sie, dass das nicht regulär ist und das ist eben gerade das, was wir hier auch gemacht haben. Das hängt vom Einzelbeispiel ab, ob jetzt das Pumping der Mann eine geschicktere Methode ist, um Nichtregularität zu zeigen oder diese Methode. Typischerweise ist das Pumping-Nemmer einfacher zu benutzen als das hier, aber das ist auch eine vollständige Methode. Das ist eine vollständige Methode, Pumping-Nemmer ja nicht. Ja, das hat man schon gesagt, Eindeutigkeit des minimalen Automaten nur für DFAs, nicht für NFAs und bitte Gegenbeispiel. Und dann möchte ich zwei Knobelaufgaben in den Raum stellen. Dafür gibt es vielleicht Preise, wissen wir noch nicht genau, Schokolade oder sowas. Aber auf jeden Fall erscheinen die Namen der ersten Einsender auf der Homepage der Vorlesung. Also Fame at Last. Und das Erste, da geht es gerade um diese Unterscheidungsrelation. Und das ist gerade die Definition. Zwei Zustände sind unterscheidbar, wenn es eben ein Wort gibt, sodass der einen Zustand in dem Endzustand, sodass sie von dem einen Zustand aus den Endzustand erreichen, von dem anderen aus nicht. Jetzt ist die Frage ja, wie lang müssen denn diese Wörter eigentlich sein? Und hier ist die Aufgabe zu zeigen, wenn zwei Zustände unterscheidbar sind bezüglich eines Automaten, dann gibt es auch ein Wort, dass maximal sogar kleiner der Anzahl der Zustände, der die beiden Zustände unterscheidet. Das heißt, man braucht nicht sehr lange zu suchen. Es langt, wenn Sie alle Wörter bis zur Länge der Anzahl der Zustände durchprobieren, dann haben Sie auch die Unterscheidbarkeit voll ausgeschöpft. Das ist also das eine. Und die zweite ist eine spezifische Sprache, die Sprache aller Wörter WW. Und die Frage ist, oder die Behauptung ist, die zu zeigen, dass die Äquivalenzklassen bezüglich dieser Sprache wirklich alle einelementig sind. Jedes Wort liegt in einer eigenen Äquivalenzklasse. Und damit ist es natürlich auch wieder nicht regulär, diese Sprache. Aber das zu zeigen, ist eben auch ein bisschen fieselig. Also wie gesagt, Knobelaufgaben, Lösungen bitte direkt an mich schicken. Und mindestens der erste, aber vielleicht auch die ersten zwei, drei, die mir eine Lösung schicken, die werden auf jeden Fall auf der Homepage erwähnt und wahrscheinlich gibt es auch für den oder die erste einen Preis. Und damit haben wir diese Wiederholung vom letzten Mal abgeschlossen und jetzt möchte ich wirklich die regulären Sprachen fürs erste Mal verlassen, obwohl die uns natürlich immer wieder begegnen werden in der Vorlesung. Aber jetzt kommen wir zu den kontextfreien Sprachen. Und das ist erstmal eine Wiederholung. Hier war es ein Beispiel von einer Menge von Produktionen, die uns eine kontextfreie Sprache generieren. Und die genauen Details der Konstruktion sind uninteressant. Aber das Entscheidende ist immer bei den kontextfreien Sprachen. Links haben Sie einfach ein Nicht-Terminal stehen und rechts eine beliebige Sequenz von Terminal- und Nicht-Terminal-Zeichen. Und hier als Beispiel eine Ableitung in dieser Grammatik. Wenn Sie von Expression starten, dann können Sie A mal A plus A erzeugen, indem Sie immer ein Nicht-Terminal ersetzen durch eine rechte Seite von der Produktion. Also Expression wird jetzt in dem Fall ersetzt durch Term, das ist die erste Produktion. Term wird ersetzt durch Termalfaktor, das ist die vierte. Dann kann ich Term ersetzen. Und zwar an der Stelle ist es jetzt tatsächlich eine Wahl, wenn wir eins zurückgehen. In den ersten paar Schritten hatte ich keine Wahl. Ich kann nur Expression ersetzen, ich kann nur Term ersetzen, aber jetzt kann ich Term oder Faktor ersetzen. Und wir zeigen jetzt eben eine Linksableitung. Das ist nichts anderes, als dass ich immer den linkeste Nicht-Terminal ersetze, also in dem Fall das Term. Das ersetze ich dann durch Faktor. Dann nehme ich wieder das linkeste Faktor, ersetze ich durch einen A. Dann muss ich diesen zweiten Faktor ersetzen, den ersetze ich durch Klammer auf Expression, Klammer zu. Und dann ersetze ich Expression durch Expression plus Term. Und dann wieder die Wahl, jetzt muss ich Expression ersetzen durch Term. Dann habe ich Term plus Term und dann ersetze ich den ersten Term durch einen Faktor und den Faktor durch ein A und den zweiten Term durch einen Faktor und den Faktor dann durch ein A. Also nur nochmal zur Wiederholung, hatten wir schon in einer der ersten oder sogar in der ersten Vorlesung, aber hier nochmal eine Erinnerung, wie das mit den kontextfreien Grammatiken funktioniert. Und jetzt eben dieser neue Begriff der Linksableitung, der aber nicht schrecklich, also wir werden den benutzen ab und zu, aber er wird nicht sehr wichtig sein. Jetzt wollen wir uns aber statt dieser linearen Darstellung auch eine Baumdarstellung angucken. Jetzt betrachte ich, gehen wir mal zurück, so eine Produktion hier, nehmen wir mal die hier, die betrachte ich als eine Ersetzung von einem Nicht-Terminal durch einen Baum, indem ich eben dieses Nicht-Terminal Expression ersetze durch den Baum durch drei Teile ersetze, nämlich wieder ein Expression, dann mein Plus und dann mein Term. Das heißt, in diesem Ersetzungsprozess ersetze ich den Knoten Expression, oder nicht ersetze den, sondern in dem Ersetzungsprozess kriegt der Knoten Expression drei Kinder, nämlich gerade die drei Kinder, die auf der rechten Seite der Produktion stehen und das kann man natürlich dann fortsetzen und kann so einen Baum aufbauen. Und das ist jetzt, was hier passiert. Ich fange mit Expression an, dann ersetze ich das durch Term, aber statt einer Ersetzung baue ich jetzt wirklich einen Baum auf. Das heißt, das Ersetzte, das, was wir ersetzen, wird dann einfach zu den Kindern gemacht und dann kriegt man den sogenannten Syntaxbaum dieses Ausdrucks. Das ist jetzt also nicht einfach ein linearer String, sondern eben dieser Syntaxbaum. Und der enthält natürlich viel mehr Informationen. Da kann sie jetzt wirklich die Struktur ablesen. Achso, da war auch noch fertig. Und das ist auch das, was typischerweise die Benutzer von kontextfreien Grammatiken interessiert. Nicht einfach nur ist ein Wort in der Sprache, sondern wie sieht denn der Baum aus, der zu der Herleitung gehört. Und wenn Sie jetzt einfach die Blätter dieses Baums von links nach rechts lesen, dann kriegen Sie gerade das Wort in der Sprache. Und das ist eben gerade unser A mal Klammer auf A plus A Klammer zu. Aber jetzt eben in der voll strukturierten, geschachtelten Form, wo Sie sehen, wo welche Teilbäume, was Teilbaum von was ist. Und dieser Syntaxbaum enthält jetzt die vollständige Information über die Ableitung. Das heißt, was Sie hier vorher so linear in n Schritten haben, das haben Sie jetzt als eine zweidimensionale Struktur. Das Einzige, was beim Baum nicht mehr drin ist, die Reihenfolge der Ersetzung. Sie haben jetzt alles ersetzt, aber ob Sie zuerst diesen Teilbaum da irgendwas haben wachsen lassen oder hier haben was wachsen lassen, das ist nicht mehr zu sehen, aber das ist auch nicht relevant. Und dieser Baum ist ganz wichtig fürs Parsen. Also wenn ein Compiler eben in der ersten Phase den Parser laufen lässt, dann will man nicht nur wissen, war das Programm jetzt in der Sprache, sondern für die weiteren Phasen will man eben auch den Syntaxbaum haben, der dann auf dem dann die Codeerzeugung oder weitere Phasen ablaufen. Und Parsen ist eben typischerweise, dass man diesen Parse-Tree, den Syntaxbaum, mit rausbekommt. Und Parsen kann man einfach als Transformation eines linearen Strings in einen Baum betrachten. Und jetzt gucken wir uns die kontextfreien Grammatik nochmal schnell die technischen Details an. Das war also, wie bei allen Grammatiken, bestand das aus den Nicht-Terminalzeichen V, den Terminalzeichen Sigma, den Produktionen P und dem Startzustand S, Zeichen S. Und das sind alles endliche Mengen und die Produktionen sind eben gerade Teilmenge davon, das heißt, sind Paare von einem Nicht-Terminal und einer beliebigen Sequenz von Terminal- und Nicht-Terminal-Zeichen, also einer Vereinigung der beiden Mengen und dann beliebige Sequenz von solchen von Wörtern, die aus Terminal- und Nicht-Terminal-Zeichen bestehen können. Und dann haben wir das Startsymbol und die Konvention, die wir benutzen werden, dass wir Großbuchstaben sind Nicht-Terminale, Kleinbuchstaben und Sonderzeichen sind Terminale und Alpha, Beta, Gamma ist gerade das, was auf der rechten Seite stehen können, also Mischungen, Wörter aus einer Mischung von V und Sigma. Und wir schreiben Produktionen in dieser Form mit dem Pfeil und wenn dasselbe Nicht-Terminal mehrere Seiten hat, dann kann man die einfach mit einem Oder zusammen verknüpfen. Einfach als Notation. Und dann wäre die Grammatik, die wir vorhin gesehen haben, die hat eben drei Nicht-Terminale, Expressions, Terms und Factors. Und die Terminalzeichen sind hier A und Plus und Mal und Klammer auf und Klammer zu. und die Produktion sind gerade diese drei, die wir vorhin etwas länger geschrieben hatten, weil wir eben nicht E geschrieben haben, sondern Spitze Klammer auf, Expre, Spitze Klammer zu. Aber ansonsten ist es genau das Gleiche. Und Startsymbol sind die Expressions. Jetzt nochmal die Erinnerung, was macht eigentlich so eine Grammatik? Die induziert so eine Relation auf Wörtern, sodass man eben von einem Wort zum anderen kommt, wenn man eine Produktion anwenden kann und in dem Startwort ein Zeichen ersetzt durch die rechte Seite einer Produktion. Das heißt, das sind Relationen zwischen Wörtern, Alpha und Beta, also Wörtern aus Terminal- und Nicht-Terminalzeichen. Und ich sage eben, dass ich von Alpha nach Beta kommen kann, wenn Alpha von der Form ist Alpha 1, dann ein Nicht-Terminal A und Alpha 2. Und ich habe eine Produktion, Alpha geht nach Gamma in meiner Menge von Produktionen. Und dann kann ich eben gerade dieses A hier, kann ich ersetzen durch das Gamma und bekomme dann dieses Wort raus, das Beta, wo das Präfix und das Suffix gleich geblieben sind und nur dieses eine Zeichen sich geändert hat in den ganzen neuen String Gamma. Und das ist eben so ein Beispiel, wenn Sie String haben, A plus T, A, A plus T plus A und Sie haben eine Produktion, nämlich T, Pfeil, T, Stern, F, dann können Sie gerade diesen einen Ersetzungsschritt machen. Und dann können Sie das Ganze iterieren. Das ist die übliche Pfeilnotation. Wenn Sie das Null mal iterieren, dann kommen Sie von jedem String nur zu sich selbst. Und wenn Sie es N plus 1 mal iterieren, heißt das eben, dass Sie es erst N Schritte machen und dann nochmal einen Schritt machen, um erst von Alpha nach einem Zwischenstring Beta zu kommen und dann von dem Beta in einem Schritt nach Gamma. Und die transitiv-reflexive Hülle heißt eben irgendeine endliche Zahl von Schritten und die reine transitive Hülle, nicht reflexiv, heißt eine nicht leere endliche Anzahl von Schritten. Und eine Linksableitung ist einfach eine Sequenz von solchen Einzelableitungsschritten, wo man jeweils das linkeste Zeichen, das linkeste Nicht-Terminal ersetzt hat. Gut. Und eine Grammatik heißt eben kontextfrei, eine Sprache heißt kontextfrei, wenn sie von einer kontextfreien Grammatik erzeugt wird. Das heißt, die Sprache von einer Grammatik ist eben alle gerade die Wörter über dem Terminalalphabet, die man vom Startzustand aus erreichen kann. Und dann ist eben etwas kontextfrei, wenn es eine kontextfreie Grammatik gibt, die genau diese Sprache erzeugt. Und dann schreibe ich auch manchmal CFG für Context-Free Grammar und CFL für Context-Free Language. Und manchmal, wenn der Kontext klar ist, also wenn die Grammatik fix ist in irgendeinem Kontext, dann schreibe ich auch nur den Pfeil, aber im Normalfall muss man den Pfeil hier dran schreiben, muss man das G an den Pfeil dran schreiben, weil es muss ja klar sein, wo kommen die Produktionen her. Gut. Erstes Beispiel von etwas, was die kontextfreien Grammatiken können, was die regulären Sprachen nicht können, nämlich gerade unser altes A hoch N, B hoch N, das ist jetzt eine kontextfreie Sprache. Und eine sehr simple kontextfreie Sprache, die Sie mit zwei Produktionen erzeugen können. Das erste ist einfach, dass Sie ein A an Anfang, ein B ans Ende setzen und dazwischen wieder ein Wort der Sprache. Und das machen Sie so lange, bis Sie halt NAs haben auf der einen Seite und NBs auf der anderen Seite und dann machen Sie Epsilon in die Mitte und dann haben Sie gerade A hoch N, B hoch N. Und das ist auch eben das, was die kontextfreien Sprachen auszeichnet. Die können eben solche Klammerstrukturen bauen, wo man gleich viel Symbole am Anfang hat, wie man sie auch am Ende hat. Das heißt, da können wir jetzt durch diesen erweiterten Grammatikmechanismus wirklich in Anführungszeichen zählen, können eben sicherstellen, dass an einer Stelle in dem String, den wir erzeugen, gleich viele Symbole stehen wie an einer anderen Stelle in dem String, indem man uns genau diesen Mechanismus hier zu eigen machen, der hier auch benutzt wird. wo man eben sagt, naja, ich erzeuge sowohl hier als auch hier ein Symbol und dann kommt halt in der Mitte noch mehr und dieses noch mehr bedeutet aber, dass ich immer gleich viele Symbole in gleich viele A's und gleich viele B's erzeuge. Und das ist jetzt noch einmal genauer aufgeschrieben, was hier die Terminale und Nicht-Terminale sind, aber das sieht man allein aus unserer Konvention und das ist das Entscheidende, um eben diese Sprache hier zu erzeugen, die A hoch N, B hoch N. Und hier nur nochmal jetzt nicht eine einzelne Ableitung und auch nicht ein Syntaxbaum, sondern den unendlichen Baum aller möglichen Ableitungen. Sie können eben von S aus starten und dann können Sie entweder hier nach Epsilon gehen, aber Sie können auch nach A S B gehen und dann können Sie da wieder das S entweder durch Epsilon ersetzen, dann kommen Sie dahin, oder Sie ersetzen es wieder durch A S B, dann kommen Sie hierhin und so weiter und so fort. Das heißt, das ist im Allgemeinen halt so eine unendliche Struktur, wo hier unten dann die Menge der Wörter stehen, die in der Sprache sind und oben habe ich, da stehen ja noch Wörter, wo das Nicht-Terminalzeichen S mit drin ist, das heißt, es sind keine Wörter der Sprache, das sind nur so Zwischenprodukte, wo wir das S noch ersetzen müssen. Zweites Beispiel, auch die Palindrome sind regulär, sind kontextfrei und die waren nicht regulär. Und wie baut man eine Grammatik, um Palindrome zu erzeugen? Das ist, muss man ein bisschen genauer sich überlegen, aber ist auch nicht sehr schwierig. Da haben wir diese Produktionen und zwar wollen wir Palindrome über dem Alphabet A und B. Das heißt, jetzt machen wir das auch wieder, dass wir die von außen erzeugen. Aber wenn es ein Palindrom ist, muss es genauso vorwärts wie rückwärts lesen. Das heißt, wenn ich ein Wort habe, muss am Anfang und am Ende der gleiche Buchstabe stehen. Und das ist genau das, was ich hier mit diesen beiden Produktionen mache, dass ich sage, okay, ich kann ein Wort erzeugen, entweder wo A am Anfang und am Ende steht oder B am Anfang und am Ende und wieder in der Mitte ein Palindrom. Und dann gibt es eben die Basisfälle, ein Palindrom kann auch leer sein oder es kann auch nur einzelnes Wort sein, auch das ist vorwärts zu rückwärts gelesen das gleiche. Das heißt, dieses, wo ich ein A am Anfang und am Ende habe, das ist schon eine fortgeschrittene Version, wo ich mindestens zwei Buchstaben habe. Und das war es auch wieder. Das ist also die Menge der Palindrome als kontextfreie Grammatik. Und auch hier können wir uns wieder die Menge aller Ableitungen angucken. Ich kann vom Startzustand eben, habe ich diese fünf Möglichkeiten, was ich daraus bauen kann. Ich kann Epsilon, A, B, A, S, A, B, S, B bauen und dann kann ich da wiederum in jedem von denen das S ersetzen durch alle fünf Möglichkeiten. Und das gibt mir dann eben diese unendliche, den unendlichen Baum aller möglichen Wörter, die Sie ableiten können. Und hier alle, die kein S enthalten, sind dann eben wirklich Wörter der Sprache. Also zum Beispiel BAB. Jetzt ein einfaches Lemma, wo man einen Schritt in einer Ableitung zerlegen kann. Nicht einen Schritt, in dem man eine n-schrittige Ableitung zerlegen kann. Und zwar, wenn ich von Alpha 1, Alpha 2 in N-Schritten nach Beta komme, dann müssen das wie sehen dann die N-Einzelschritte aus? Die sehen so aus, da wir ja jeweils nur ein Zeichen ersetzen, kann man das in zwei Teile zerlegen, und zwar ein Teil der Ableitung der Zeichen in Alpha 1 ersetzt und ein Teil der Ableitung der Zeichen in Alpha 2 ersetzt. Und die sind auch völlig die interferieren nicht miteinander, weil man jeweils immer nur ein Zeichen ersetzt. Und das heißt, wenn ich so eine n-schrittige Ableitung habe, beginnen mit Alpha 1, Alpha 2, dann muss eben es Teile geben. Ich muss also auch mein Beta aufteilen können, was am Ende rauskommt in Beta 1 und Beta 2. Und das Beta 1 kommt gerade aus Alpha 1 und Beta 2 aus Alpha 2. Das heißt, ich habe eben die Transition, dass ich nicht Transition, die Herleitung, dass ich Alpha I, Alpha 1 oder Alpha 2 in Ni Schritte nach Beta 1 oder Beta 2 ableiten kann, wobei Ni ist gerade N1 und N2 und deren Summe muss gerade N sein. Das heißt, ich kann eben meine N-Schritte zerlegen in die Schritte, die in Alpha-1-Ersetzungen gemacht haben und die Schritte, die in Alpha-2-Ersetzungen gemacht haben. Oder nicht nur Alpha-2, sondern auch in den Redukten von Alpha-1 oder Alpha-2. Und das wird später bei der Analyse ganz hilfreich sein und uns erlauben, eben Rückschlüsse über längere Ableitungen zu ziehen, indem wir die Teilableitungen betrachten können. Ganz kurz die Beziehung zu den rechts- und linkslinearen Grammatiken. Eine kontextfreie Grammatik heißt rechtslinear, wenn sie nur solche beiden Produktionen hat. Das heißt, es kommt zuerst ein Terminal, dann ein Nicht-Terminal. Und das waren ja gerade von denen die Grammatiken, die auch die regulären Sprachen erzeugt haben. Und linkslinear ist gerade das Umgedrehte. Da kommt zuerst das Nicht-Terminalzeichen und dann das Terminalzeichen. Und kurzer Satz. Kurzes Lemma, die rechts- und linkslinearen Grammatiken erzeugen jeweils genau die regulären Sprachen. Und für die rechtslinearen Grammatiken hatten wir es bereits bewiesen. Wieso gilt es für die linkslinearen auch? Ganz einfach, wenn Sie aus einer rechtslinearen Grammatik wenn Sie eine linkslineare Grammatik haben, können Sie einfach jede Produktion spiegeln, also umdrehen, dann kriegen Sie eine rechtslineare Grammatik, die genau die umgekehrten Wörter erzeugt, aber die regulären Sprachen sind abgeschlossen unter Spiegelung, das heißt, Sie kriegen auch wieder eine reguläre Sprache. Das ist hier also mit dieser Abschlusseigenschaft der regulären Sprache unter Spiegelung, kriegen Sie eben, dass die rechtslinearen und die linkslinearen Grammatiken beide äquivalent sind. Die erzeugen einfach die regulären Sprachen. Und dass wir eine echte Teilklasse der kontextfreien Sprachen haben mit den regulären, das haben wir jetzt an zwei Beispielen gesehen, diese A hoch N, B hoch N und die Palindrome. Beides sind nicht regulär, das haben wir bewiesen, aber sie sind kontextfrei, das haben wir auch gezeigt. So. Jetzt möchte ich ein bisschen mehr zu diesem Erzeugungsprozess sagen, diese Syntaxbäume aufbaue. Und das möchte ich in Beziehung setzen zu induktiven Definitionen. Und das Beispiel werden die balancierten Klammerausdrücke sein. Und das werde ich erstmal einführen. Dann kommen induktive Definitionen im Allgemeinen. Und dann werde ich erläutern, warum da eine Äquivalenz von Ableitungen, Syntaxbäumen und induktiven Definitionen herrscht. Machen wir erstmal das Beispiel, woran wir da viel erklären werden. Das sind die wohlgeformten Klammerausdrücke. Das heißt, wir haben nur das Startzustand und wir können entweder das leere Wort erzeugen oder Klammer auf, S Klammer zu oder zweimal S hintereinander. Und die Behauptung ist, das sind genau die wohlgeformten Klammerausdrücke, wobei uns natürlich noch die Definition fehlt, was ist überhaupt ein wohlgeformter Klammerausdruck, um beweisen zu können, dass genau das die wohlgeformten Klammerausdrücke sind. Und das kommt dann gleich. Und erstmal betrachten wir einfach eine etwas andere Lesart dieser Grammatik. Also da ändert sich eigentlich nur die Art, wie man es hinschreibt, aber man bekommt dann ein schönes Beweisprinzip daraus. Und für diese Grammatik kann man jetzt eben die Regeln der Sprache auch als Aussagen hinschreiben. Die erste Regel, dass S nach Epsilon ableitet, da kann ich auch sagen, Epsilon ist in der Sprache, die von dem Symbol S erzeugt wird. Das heißt, ich rede jetzt nicht nur von der Sprache einer Grammatik, sondern ich rede von der Sprache eines beliebigen Symbols, also die Terminalwörter, die ich kriegen kann, wenn ich mit diesem Symbol starte. Bei der Grammatik ist es egal, weil wir nur ein Symbol haben, aber wir könnten ja auch mehrere Symbole haben. Und dann ist es nicht nur interessant, was kann ich vom Startzustand erreichen, sondern von jedem einzelnen Nicht Terminale ist interessant, wo kann ich dahin? Welche Wörter kann ich erzeugen? Gut, was ist die zweite Regel hier, die sagt, S kann man ersetzen durch Klammer auf S, Klammer zu. Das kann man so ausdrücken, dass ich, wenn ich sage, wenn U ein Wort aus der Sprache von S ist, dann ist auch Klammer auf U, Klammer zu auch ein Wort aus der Sprache von S. Und die letzte Regel der Grammatik ist einfach, sagt einfach, wenn ich zwei Wörter habe aus der Sprache von S, dann kann ich die hintereinander setzen. Und das ist jetzt eben die dritte Aussage. Und was wir jetzt gemacht haben, wir haben eigentlich diesen Mechanismus der kontextfreien Sprachen mit ihren Produktionen und Ersetzungen haben wir einfach durch logische Aussagen ersetzt von der Form, wenn irgendwas in der Sprache ist, dann ist auch irgendwas anderes in der Sprache, indem ich eben dieses Symbol manipulieren kann, indem ich zum Beispiel da die Klammern drumherum schreibe oder zwei solche Symbole hintereinander setze. Und das ist völlig äquivalent. Das hat aber den Vorteil, dass es jetzt hier nicht irgendeine neue Maschinerie braucht, sondern das sind einfach logische Aussagen und die kommen, und das ist das Schöne, mit dem Standardinduktionsprinzip, um Dinge über diese Sprache zu beweisen. Jetzt einfach erstmal beispielsweise, ja, was gilt, was folgert daraus? Naja, Epsilon ist in der Sprache. Ich fange dann manchmal an, diese Indizes, wie das G, wegzulassen, in dem Moment, wo klar ist, was das G ist. Daraus kann ich jetzt aber herleiten mit der Aussage, dass ich auch Klammer auf, Klammer zu in der Sprache habe. Warum? Naja, das ist gerade, indem ich um das Epsilon die Klammer auf und Klammer zu herum umgesetzt habe. Und dann kann ich das herleiten, dass auch Klammer auf, Klammer zu in der Sprache ist, auch wieder mit dieser Implikation hier. Und dann kann ich natürlich, da ich das Wort in der Sprache habe und das Wort in der Sprache habe, kann ich die letzte Implikation nehmen. Und das ist hoffentlich das, was ich gemacht habe hier. Ja, genau. Ich habe in dem Fall jetzt dieses Wort mit dem Wort konkateniert. Das heißt, wir brauchen jetzt hier nicht mehr irgendwie eine lange Definition, was heißt es, in einer kontextfreien Grammatik ein Wort zu erzeugen, sondern das sind einfach logische Schlussfolgerungen mit Hilfe der Implikation. Und ein gravierender Unterschied, oder zwei gravierende Unterschiede. Das erste ist, dass die Produktion, also wenn ich mit dem Pfeil in dem üblichen Grammatikformalismus arbeite, dann erzeuge ich meine Wörter ausgehend von einem Startsymbol top-down, indem ich eben immer weiter verfeinere und immer von oben, von dem Startsymbol beginnend, mich hin zu den terminalen Zeichen arbeite. Wenn Sie die induktiven Definitionen nehmen, die also sagen, wenn irgendwas in der Sprache ist, dann ist auch irgendwas anderes in der Sprache, das ist bottom-up. Sie setzen kleinere Einheiten zusammen zu größeren Einheiten, fügen noch Klammern drumherum ein, setzen zwei Wörter nebeneinander und so weiter. Das heißt, das ist eigentlich, und das werden wir uns überlegen, ist das dasselbe, aber das eine ist eben ein Bottom-up-Prozess und das andere ist ein Top-Down-Prozess. Und ein weiterer Vorteil dieser induktiven Definition ist, dass sie gar nicht in den Wörtern, die sie erzeugen, da kommen die Nicht-Terminalzeichen gar nicht vor. Das ist ja der große Unterschied. Wenn Sie in dem normalen Grammatikformalismus arbeiten, dann haben Sie einen Startzustand und den leiten Sie ab zu irgendwas anderem. Und da kommen immer eine ganze Zeit lang Mischungen aus Terminal- und Nicht-Terminalzeichen vor. Und irgendwann haben wir halt alle Nicht-Terminalzeichen ersetzt. In diesen induktiven Definitionen sage ich einfach nur, wenn irgendwas in der Sprache ist, dann ist irgendwas anderes in der Sprache und brauche in diesen Wörtern, die ich aufbaue, keine Nicht-Terminalzeichen. Das heißt, das vereinfacht den Apparat ein wenig. Die Nicht-Terminalzeichen sind natürlich trotzdem da. Wo sind die da? Wenn man sich das Beispiel anguckt, Sie sagen ja immer, dass es in der Sprache, die von dem Symbol S erzeugt wird. Und wenn Sie mehrere Symbole haben, dann reden Sie auch eben mit der Sprache von dem Nicht-Terminal 1 und Sprache von Nicht-Terminal 2. Also die sind schon weiterhin da, aber sie sind nicht mehr in den Wörtern drin, die Sie erzeugen. Sie erzeugen gleich Wörter, die nur noch aus Terminalzeichen bestehen. Das macht die Sache einfacher. Ja, und jetzt das Wichtigste ist eben, dass zu diesen induktiven Definitionen, wie wir sie da bei den Klammerausdrücken gesehen haben, da gehört ein Induktionsprinzip, das es einem erlaubt, Schlussfolgerungen über Wörter dieser induktiv definierten Menge zu ziehen. Und diese Induktionsprinzipien sind alle von der Form, dass ich zeigen will, dass für alle Wörter aus der Sprache, also für alles, was induktiv generiert werden kann, soll eine gewisse Eigenschaft gelten. Zum Beispiel will ich für irgendeine Grammatik zeigen, dass sie eben wirklich alle Palindrome erzeugt. Und dann will ich eben zeigen, wenn irgendwas aus der Sprache ist, oder muss ich zeigen, wenn irgendwas aus der Sprache ist, dann ist es ein Palindrom. Und das gibt mir jetzt eine einfache Methode, das zu beweisen. Und ich will eben sowas beweisen, Aussagen dieser Form für alle Wörter U aus der Sprache vom Symbol S gilt irgendeine Eigenschaft, zum Beispiel U ist ein Palindrom. Und jetzt gucken wir uns das anhand eines konkreten Beispieles, und zwar wieder unserer Klammerausdrücke. Da muss ich jetzt, wenn ich zeigen will, dass alles für diese, gehen wir nochmal zurück, das ist die Grammatik hier, wenn ich zeigen will, dass alle Wörter, die aus dieser Grammatik, alle Terminalwörter, die aus dieser Grammatik abgeleitet werden können, eine gewisse Eigenschaft haben, dann muss ich drei Dinge zeigen. Ich muss zeigen, dass dieses Wort die Eigenschaft hat, dass wenn es die Eigenschaft hat, dass dann auch, wenn ich zwei Klammern drumherum setze, dass es weiterhin die Eigenschaft hat, das resultierende Wort. Und wenn ich zwei Wörter habe, W1 und W2, die beide die Eigenschaft haben, dann muss auch, wenn ich die beiden Wörter einfach konkateniere, muss das auch wieder die Eigenschaft haben. Und das ist also gerade dieses Induktionsprinzip, kommt direkt aus dieser induktiven Beschreibung der Menge. Genau, also jetzt, ich muss zeigen, der leere String die Eigenschaft hat. Wenn U die Eigenschaft hat, dann bleibt die Eigenschaft erhalten unter dieser Produktion, die zwei Klammern davor und dahinter setzt. Und wenn U und V die Eigenschaft haben, dann hat auch UV die Eigenschaft. Das ist eine 1:1 Übersetzung der Grammatikregeln oder der induktiven Definition in ein Induktionsprinzip. Und das werden wir eben jetzt brauchen, um Dinge über die Grammatiken zu beweisen. Und das nennt man eben auch Induktion über die Erzeugung von einem Wort mithilfe der entweder der induktiven Definition oder auch der Grammatik. Und jetzt machen wir ein Beispiel, und zwar sehr einfach. Wir wollen zeigen, dass alle Wörter in dieser Klammersprache gleich viele Klammer auf wie Klammer zu enthalten. Und das sieht man natürlich sehr schnell. Und jetzt benutzen wir hier dieses Induktionsprinzip. Ich muss also zeigen, mit Induktion über Erzeugung von U, warum benutze ich das? Das ist diese Aussage, die wir hier beweisen wollen, die ist genau wieder von der Bauart da oben. Für alle Wörter aus der Sprache, die haben irgendeine Eigenschaft. Die Eigenschaft ist eben, enthalten gleich viele Klammer auf wie Klammer zu. Und das ist eben gerade unsere Eigenschaft P von U. Und die will ich zeigen für alle U in der Sprache. Und jetzt muss ich eben zeigen, diese drei Dinge. Ich muss zeigen, dass das leere Wort genauso viele Klammer auf wie Klammer zu enthält. Da sind wir uns sicher einig, nämlich gar keine. Wenn U gleich viele Klammer auf und Klammer zu enthält, dann, wenn ich einen Klammer auf und Klammer zu dahinter und davor setze, dann enthält es natürlich das resultierende Wort auch wieder gleich viele Klammer auf und Klammer zu. Und wenn U und V beide auch gleich viele Klammer auf wie Klammer zu enthalten und ich setze nebeneinander, enthält das resultierende Wort auch wieder gleich viele Klammer auf wie Klammer zu. Das heißt, das ist jetzt ein sauberer Beweis, dass alle Wörter in unserer simplen Grammatik diese Eigenschaft haben, gleich viel Klammer auf wie Klammer zu. Das ist aber noch zu wenig. Wir wollen ja zeigen, dass es wohlgeformte Klammerausdrücke sind. Und Das ist noch zu wenig, zu einfach zu fordern, dass gleich viele Klammer auf wie Klammer zu drin sind, denn dann wäre auch sowas hier ein wohlgeformter Klammerausdruck und das ist typischerweise das, was man nicht möchte. Das heißt, es hat auch was mit der Reihenfolge der öffnenden und der schließenden Klammern zu tun und das werden wir uns gleich ansehen. Noch ein Hinweis, ich werde das jetzt mal so schreiben und das ist, das sind äquivalente Schreibweisen. Mal schreibe ich hier für alle x aus der Menge m gilt irgendeine Eigenschaft p von x. Das kann man aber einfach als Abkürzung betrachten, dass Sie sagen, für alle x, falls x aus m ist, dann hat das die Eigenschaft p. Und in der Version kann man dann auch einfach die Klammer weglassen und dann schreibt man auch einfach oft, ohne explizit zu sagen, für alle x, schreibt man einfach, wenn x aus m ist, dann hat es die Eigenschaft p. Und hier auf der vorherigen Folie habe ich das noch dazu geschrieben, habe ich geschrieben, für alle U aus der Sprache gilt irgendwas, aber ich hätte auch genauso gut einfach schreiben können, falls U Element L von S ist, dann impliziert das gleich viele Klammer auf wie Klammer zu. Nur damit Sie nicht verwirrt werden durch die verschiedenen Schreibweisen, hier oben habe ich so geschrieben mit dem beschränkten Allquantor, das ist alles das Gleiche. Um jetzt noch die öffnen und schließen Klammern in den Griff zu kriegen, also die Reihenfolge, da braucht man den Begriff des Präfixes und das ist Ihnen sicher alle klar. Ich sage, U ist ein Präfix von V, wenn U eben das Kürzere ist, das heißt, es gibt ein Rest. Entschuldigung, U ist ein Präfix von W, wenn es ein V gibt, sodass, wenn ich das V hinter das U setze, kriege ich gerade mein W. Und ich brauche noch mehr Notationen, nämlich die Anzahl der Vorkommen eines Buchstabens in einem Wort. Das werden wir immer mal wieder benutzen und da benutzen wir dieses Hash-Zeichen. Hash A von W ist eben die Anzahl der Vorkommen von A in W. Und einfach aus Abkürzungsgründen, weil die das kürzt zwar nur ein bisschen ab, aber das bisschen hilft schon. A von W sind die Anzahl der öffnenden Klammern und B von W ist die Anzahl der schließenden Klammern. Das heißt, das hier sind wirklich allgemeine Definitionen. Das hier ist nur für unser Beispiel eine Abkürzung, damit wir etwas weniger Symbole schreiben müssen. Und jetzt kann man sagen, was eben ein balancierter Klammerausdruck ist. Der hat zwei Eigenschaften und die eine haben wir schon betrachtet, nämlich es gibt genauso viele öffnende wie schließende Klammern, aber das ist, wie dieses Wort Klammer zu, Klammer auf zeigt, noch nicht genug. Und die zweite Eigenschaft ist die folgende, die sagt, für alle Präfixe von U gilt, dass ich mindestens so viel öffnende wie schließende Klammern habe. Und das wird von diesem Wort zum Beispiel nicht erfüllt. Das Gesamtwort hat gleich viele öffnende wie schließende, aber wenn ich ein Präfix des Wortes nehme, also insbesondere einfach nur die schließende Klammer, dann gilt hier für die schließende Klammer eben diese Beziehung nicht. Es gilt nicht, dass da mindestens so viel öffnende wie schließende sind, sondern da ist eben gerade eine schließende mehr. Und das ist eben gerade die Eigenschaft, dass Sie, wenn Sie vom Anfang her lesen, dann kann es sein, dass Sie eben noch öffnende Klammer haben, wo die schließende Klammer fehlt, aber es darf nicht sein, dass Sie schließende Klammer haben, wo die öffnende Klammer noch fehlt. Das ist genau das, was wir hiermit ausdrücken. Und hier sind eben Beispiele für balancierte Wörter. Und dann auch ein paar Beispiele für nicht balancierte. Und hier bei dem zweiten Wort, warum ist das nicht balanciert? Weil Sie eben, wenn Sie dieses Präfix nehmen, in dem Präfix haben Sie zwei schließende, aber nur eine öffnende Klammer. Darf nicht sein. Gut. Ja, und jetzt müssen wir eben wollen wir eben zeigen, dass die Grammatik genau die Menge der balancierten Wörter erzeugt. Und das ist gar nicht so ganz einfach, wenn wir sehen. Das ist, also es ist ziemlich schnell sieht man, dass alle Wörter balanciert, selbst dass alle Wörter balanciert sind, ist nicht so ganz offensichtlich. Man sieht sehr schnell, und das haben wir bereits gemacht, dass genauso viel öffnende wie schließende Klammern drin sind. Aber diese Reihenfolge, das ist weniger sofort offensichtlich. Und deswegen möchte ich das als Beispiel wirklich mal durchexerzieren. Und wir machen erstmal die eine Richtung. Wenn es in der Grammatik ist, dann ist es balanciert. Und Erinnerung balanciert hatte die zwei Komponenten, gleich viel öffnen wie schließen und diese Präfixeigenschaft. Das eine war 1 und das andere war 2 nummeriert. Und wie beweisen wir das? Das ist wieder eine Induktion über die Erzeugung von U. Das ist immer die einfache Richtung, wenn Sie zeigen wollen, dass alle Wörter der Sprache irgendeine Eigenschaft haben. Die schwierige ist meistens, dass jedes Wort, das diese Eigenschaft hat, auch von der Sprache erzeugt wird, von der Grammatik erzeugt wird. Denn da müssen Sie im Prinzip, das ist so eine Art Vollständigkeit, haben Sie auch alle Wörter erwischt. Und das ist meistens schwieriger zu zeigen. Aber das ist sowieso auch deswegen die einfache Richtung, weil hier ist das Beweisprinzip schon völlig klar. Das ist einfach eine Induktion, weil Sie wollen hier irgendwas zeigen. Für alle Elemente aus einer induktiv definierten Menge gilt irgendwas. Naja, dann nehmen wir gerade die Induktion. Und 1 haben wir schon bewiesen, 2 wollen wir noch beweisen. Ich gehe mal zurück zu 2, damit wir sicher sind, dass wir alle... Ne? Das war 2. Für alle Präfixe der Wörter der Sprache gilt, dass mindestens so viel öffnende wie schließende Klammern da sind. Ja, jetzt müssen wir also die drei Produktionen uns angucken und müssen zeigen, dass alle Wörter, die da erzeugt werden, diese Präfixeigenschaft haben. Nehmen wir also zuerst mal die erste Produktion, wo das Epsilon erzeugt wird. Und jetzt müssen wir zeigen, jedes Präfix von Epsilon hat die Eigenschaft, dass es mindestens so viel öffnende wie schließende Klammern hat. Naja, ein Präfix vom leeren Wort kann natürlich selbst wieder nur das leere Wort sein. Und das leere Wort hat definitiv so viele öffnende wie schließende Klammern, mindestens so viele öffnende wie schließende Klammern, nämlich gar keine. Jetzt zweite Möglichkeit, das Wort, was wir gerade produziert haben, ist Klammer auf, U, Klammer zu. Und wir haben jetzt ein Präfix davon. Und jetzt muss man schon ein bisschen diverse Fälle durchgehen. Also sei P ein Präfix von Klammer auf, U, Klammer zu. Eine Möglichkeit ist, das Präfix ist einfach leer. Okay, dann wie beim ersten, das funktioniert. Das Präfix könnte auch das gesamte Wort sein. Dann gilt die Anzahl der öffnenden Klammern in diesem Wort P ist gerade die Anzahl der öffnenden Klammern in U plus 1, nämlich plus diese öffnende Klammer hier. Und ich behaupte, das ist dasselbe wie die Anzahl der schließenden Klammern in U plus 1. Wieso? Was habe ich hier benutzt? Ja. Ja, aber ich habe was, also nicht nur ein bisschen Arithmetik benutzt, sondern noch was Wichtigeres, was mit dem Beweis zu tun hat. Denn da müssen ja AU gleich BU sein. Und wieso ist es das? Nach Induktionsannahme, genau. Das ist genau das, was ich... Denn das ist ja gerade die... Der Punkt, unser Induktionsprinzip sagt, wenn ich eben in dem zweiten Fall bin, dass ich U ersetze durch Klammer auf, U, Klammer zu, dann ist es eben so, wenn ich eine Eigenschaft von U habe, ich kann annehmen, dass U diese Eigenschaft schon hat und muss zeigen, dass eben, wenn ich die Klammern drumherum setze, dass es weiterhin die Eigenschaft hat. Und das ist genau das, was ich hier getan habe. Die Induktionsannahme ist neben nichts anderes gewesen als A von U ist gleich B von U. Nein, Entschuldigung, das ist nicht die Induktionsannahme, das ist die Eigenschaft 1. Jetzt habe ich mich selbst reingelegt. Das ist die Eigenschaft 1 von den beiden, dass alle Wörter aus der Grammatik, alle von der Grammatik erzeugten Wörter gleich viele A's und B's haben. Gut, also das war 1. Und das ist jetzt wieder dasselbe wie B von P. Also das heißt also, in dem Fall, wenn P das Präfix von unserer rechten Seite, Klammer auf, U, Klammer zu, wenn das gesamte Wort ist, dann haben wir wieder keine Probleme. Aber jetzt, glaube ich, werden wir wahrscheinlich die Induktionsannahme brauchen. Wenn also unser Präfix jetzt nur die Klammer auf enthält und dann noch ein bisschen mehr, aber eben nicht die Klammer zu, wie sieht es dann aus? Dann ist ja Q weiterhin ein Präfix von dem U, aber eben nicht die Klammer zu ist nicht mehr drin. Und jetzt ist A von P, ist A von Q plus 1. Wieso? Naja, das ist gerade aus dieser Eigenschaft hier. P ist Klammer auf Q. Das heißt, die Anzahl der öffnenden Klammern in P ist gerade die Anzahl der öffnenden Klammern in Q plus die eine öffnende Klammer. Und jetzt behaupte ich, das ist größer gleich B von Q plus 1. Und jetzt brauchen wir die Induktionsannahme. Denn die Induktionsannahme sagt ja, alle Präfixe von U, und Q ist gerade ein Präfix von U, für die gilt, dass A von Q größer gleich B von Q ist. Und B von Q plus 1 ist sicher größer als B von Q, und B von Q ist dasselbe wie B von P, denn B ist ja gerade die schließende Klammern, und wir haben wegen der Beziehung nicht mehr schließende Klammern in P als in Q. Und damit haben wir auch wieder, dass A von P größer gleich B von P ist. Und hier unten ist es analog. Der letzte Fall, ich habe eben die Produktion benutzt, die zwei Wörter aus der Sprache ineinander schreibt, und jetzt sei P ein Präfix von dem, und wir gucken uns jetzt mal nur den Fall P ist UQ an, also P enthält das gesamte erste Wort und enthält noch ein Stückchen vom zweiten Wort. Das Q ist eben ein Präfix von V. Und dann kriegen wir auch wieder so eine Ableitung. AP ist AU plus AQ. Das ist einfach, weil P gleich UQ ist. Und das ist gleich BU plus AQ. Das müsste, genau, das ist wiederum hier jetzt, was benutzen wir hier an der Stelle? Da haben wir jetzt die Eigenschaft 1 wieder benutzt. Dass da U in der Sprache ist, sind gleich viele öffnende wie schließende Klammern. Das heißt, das ist unser 1. Und jetzt kommt hier wiederum die Eigenschaft, die Induktionsannahme, weil wir jetzt hier Q ist das, wir nehmen das, die Anzahl der öffnenden Klammern in Q, und Q ist ein Präfix von V, und V ist in der Sprache, also dürfen wir annehmen, dass AQ größer gleich BQ ist, und damit ist der Gesamtausdruck auch größer gleich dem Gesamtausdruck, und dann kriegen wir hier insgesamt BP wieder. Das heißt, das ist ziemlich ähnlich zu dem Fall vorher, nur sind die Fallunterscheidungen leicht anders. So, jetzt kommt die umgedrehte Richtung. Ich nehme also an, ich habe ein balanciertes Wort. Kann ich das dann auch tatsächlich in der Sprache herleiten? Und da kann ich jetzt nicht sagen, ich mache das per Induktion über balanciert zum Beispiel. Balanciert ist keine induktive Definition. Balanciert sagt, Eigenschaft 1 und Eigenschaft 2 gelten. Das heißt, hier muss man sich ein bisschen was einfallen lassen. Und zwar, in dem Fall funktioniert es mit vollständiger Induktion über die Länge des Wortes. Wir können also, je länger das Wort, desto länger als ist die Ableitung. Wir zeigen im Prinzip mit Induktion über die Länge des Wortes, dass wir eine Herleitung des Wortes in der Sprache finden, in der Grammatik finden. Und wir nehmen also an, unser U hat N Buchstaben, also sei von der Form A1 bis AN. Okay, Induktionsannahme, jedes balancierte Wort kleiner als N liegt in der Sprache. Also das ist vollständige Induktion, wo wir nicht von N auf N plus 1 gehen, sondern wir zeigen es für N unter der Annahme, dass es für alle kleineren Werte gilt. Also bereits für die kleineren Werte gilt unsere Induktionsannahme, dass die balancierten Wörter in der Sprache drin liegen, also tatsächlich erzeugt werden von der Grammatik. Und jetzt müssen wir zeigen, dass auch das Wort U, was eben die Länge N hat, dass das auch in der Sprache drin ist, auch von der Grammatik erzeugt wird. Ja, wenn der Basisfall wäre N gleich 0, da können wir gar nichts annehmen, denn kürzere Wörter als die Länge 0 gibt es nicht. Aber dann folgt es auch sofort, wenn N 0 ist, dann ist es das leere Wort. Und das leere Wort ist per Definition in der Sprache drin, weil wir die Produktion haben, es geht nach leer. Okay, sei also N echt größer als 0. Und dann gucken wir uns an den Werteverlauf dieser Funktion H, die gerade die Differenz von öffnenden und schließenden Klammern verzeichnet. Und zwar über dem Wort W, indem wir das Wort so langsam, über dem Wort U, indem wir das Wort U langsam von links nach rechts ab durchgehen. Und wir gucken eben H vom leeren Wort, H von A1, H von A1, A2 und so weiter. Und die sind alle größer gleich 0, die Hs. Wieso wissen wir das? Warum ist diese Differenz immer größer 0? Weil wir ja annehmen, unser U ist balanciert. Das heißt, jedes Präfix, und hier gucken wir ja gerade die Präfixe von dem Wort U an, jedes Präfix hat mehr öffnende als schließende Klammer. Also wird diese Funktion H, unsere Hilfsfunktion, die gerade die Differenz zwischen öffnenden und schließenden Klammern aufzeigt, die wird immer größer gleich 0 sein. Und gucken wir gerade mal ein Beispiel an. Genau, bevor wir da reingehen, gucken wir ein Beispiel an für das H. Also wenn ich zum Beispiel sowas hätte wie Klammer auf, Klammer auf, Klammer auf, Klammer zu, Klammer auf, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu. Was wird dann das H machen? Das wird hier eben, das war die Differenz zwischen Öffnen und Schließen. Hier haben wir also, ich schreibe den Wert hin, 1, wir haben eine mehr öffnende als schließende, hier haben wir 2, hier haben wir 3, hier haben wir nur noch 2, hier haben wir wieder 3, hier haben wir 2, 1 und ganz am Ende haben wir die 0. Aber es wird immer positiv sein, das ist eben gerade das Charakteristikum der balancierten Klammerausdrücke. Insbesondere behaupte ich, dass der erste Buchstabe eine öffnende und der letzte eine schließende Klammer sein muss. Wieso das? Naja, wenn der erste Buchstabe eine öffnende Klammer wäre, dann wäre man schon gar nicht mehr in der, wäre es kein balanciertes Wort mehr. Und der letzte muss ein schließendes sein, weil ansonsten, wenn ich eine öffnende hätte an der Stelle, dann würde auch wieder die Differenz, müsste die Differenz vorher negativ gewesen sein, wenn sie am Ende 0 ist, wenn ich am Ende mit einer öffnenden Klammer schließe. Das ist also, das kann man sich sehr einfach überlegen, dass das gilt. Und jetzt gucken wir uns zwei Fälle an. Und warum zwei Fälle? Nun, weil wir nämlich jetzt überlegen müssen, wurde dieses Wort durch die zweite oder durch die dritte Regel der Grammatik erzeugt. Das ist genau das, was wir jetzt unterscheiden werden. Und wir überlegen uns, also die Fallunterscheidung ist, es gibt nur eine Nullstelle von der H-Funktion. Es gibt nur zwei Nullstellen von der H-Funktion, nämlich ganz am Anfang, wenn wir noch gar keine Klammern gelesen haben, und ganz am Ende, wenn wieder sich ausgeglichen hat. Und die zweite Möglichkeit, es gibt natürlich mehrere Nullstellen. Und diese Nullstellen sind eben gerade die Stellen, wo ich jetzt alle öffnenden Klammern, die ich gesehen habe, jetzt auch geschlossen habe. Aber danach können ja wieder öffnende und schließende kommen. Deswegen kann diese Funktion mehrere Nullstellen haben. Aber jetzt nehmen wir an, es gibt nur die erste, also das ist der erste Fall, es gibt nur am Anfang und am Ende eine Nullstelle. Und dann haben wir gerade die Situation, dass sie die ganze Zeit über die erste öffnende Klammer nicht geschlossen wird, sondern erst ganz am Ende geschlossen wird. Und damit weiß ich, dass die einzige Art, wie ich jetzt dieses Wort erzeugen kann, ist gerade mit der Produktion S geht nach Klammer auf, U Klammer zu. Dazu muss ich aber erstmal zeigen, dass das Wort V balanciert ist, denn nur dann kann ich es auch in der Grammatik kriegen. Und wieso ist das balanciert? Naja, erstmal das Erste, warum hat es genau viele öffnende wie schließende Klammern? Das ist natürlich allein deswegen klar, weil wir das haben und das hier. Wenn am Anfang und am Ende gleich viele, am Anfang und am Ende jeweils eine öffnende, eine schließende steht und insgesamt gleich viel öffnende wie schließende, dann muss natürlich auch in der Mitte, wenn ich den ersten und letzten Buchstaben wegnehme, gleich viele öffnende wie schließende stehen. Das gehen wir nicht durch, das ist einfach. Das nächste war, dass ich zeigen muss, dass auch jedes Präfix von diesem Wort A2 bis AN-1 die Eigenschaft hat, dass gleich viel, mindestens so viel öffnende wie schließende sind. Und das kann man jetzt hiermit machen. H von diesem Klammer auf P ist nichts anderes als die Differenz hier. Und die wissen wir, ist größer als 0. Und daraus folgt, dass eben die Anzahl der Öffnenden in diesem Präfix P ist gerade die Anzahl der Öffnenden. Das ist einfach nur, das gilt sowieso, da brauchen wir das darüber nicht. Und das hier folgt aber dann aus dem darüber, dass das dann größer als die Anzahl der Schließenden in Klammer auf P minus 1 ist. Und das ist gerade die Anzahl der Schließenden in P minus 1. Weil da ist ja keine Schließende in dem Klammer auf P. Und daraus folgt jetzt AP ist größer gleich BP, einfach mit Arithmetik. Und das war ja das, was wir zeigen wollten, dass für jedes Präfix von V das gilt. Und damit wissen wir, unser V ist auch balanciert. Und damit wissen wir nach Induktionsannahme, wir haben nämlich ein kürzeres Wort gehabt. Das war 2 Buchstaben kürzer als das, was wir betrachten. Und das hat diese beiden Eigenschaften 1 und 2, ist also balanciert, also nach Induktionsannahme muss es in der Sprache sein. Naja, und dann haben wir es natürlich mit der Produktion, die noch eine Klammer auf, Klammer zu drum setzt, kriegen wir jetzt auch, dass das Wort U gleich Klammer auf V, Klammer zu in der Sprache ist. Und die zweite Möglichkeit eben, es gibt doch noch eine Nullstelle in der H-Funktion, dass also irgendwann dazwischen auch wieder sie so viele schließende Klammern gelesen hatten, wie sie öffnende gelesen haben. Und dann ist es eben der Fall, dass ihr Wort aus 2 Wörtern besteht, die beide balanciert sind. Und dann können wir eben die Produktion nehmen, S geht nach SS. Und wir nehmen an, dass die Nullstelle, die zweite Nullstelle nach K-Buchstaben erfolgt. Also wenn Sie die ersten K-Buchstaben gelesen haben, dann haben Sie wieder eine Nullstelle. Das heißt, da haben Sie jetzt alle Öffnenden wirklich geschlossen und dann können Sie Ihr Wort unterteilen in dieses ersten Teil mit den K-Buchstaben und dann den Rest des Wortes U1 und U2. Und dann sind U1 und U2 balanciert. Das muss man zeigen. Also erst muss man zeigen, dass sie gleich viele A's wie öffnende wie schließende Klammern haben. Bei U1 ist das klar, weil nämlich das H die H-Funktion einfach 0 sagt und die H-Funktion ist halt die Differenz zwischen den beiden Werten. Wenn die 0 ist, müssen die beide gleich sein. Dasselbe gilt natürlich für U2. Ups, wieso ist das so kompliziert? Doch, eigentlich müsste die Das scheint mir jetzt ein bisschen zu kompliziert hier, aber machen wir es ruhig in der langen Version hier. Anzahl der Öffnenden von U2 ist die Anzahl der Öffnenden von U minus Anzahl der Öffnenden von U1. Und ja, es ist auch sehr direkt, ist dasselbe wie Anzahl der Öffnenden von Anzahl der Schließenden von U, weil U ja in der Sprache drin ist, minus der Anzahl der Schließenden in U1. Und damit ist es dasselbe wie Anzahl der Schließenden in U2. Und ich glaube, das möchte ich jetzt mal nicht auch noch im Detail durchmachen. Also 2 funktioniert auch. Und das, Sie kriegen also auch die Eigenschaft 2. Jedes Präfix von U1 und jedes Präfix von U2 hat wieder diese Eigenschaft, dass mindestens so viel Öffnende wie Schließende. Und damit sind beide U1 und U2 in der Sprache, da sie kürzer sind, nach Induktionsannahme, und damit ist natürlich U gleich U1, U2 auch wieder in der Sprache wegen der Produktion S, geht nach SS. Und Moral ist eben, das ist ganz wichtig, dass Ihnen das klar wird, das war jetzt ein relativ detailliertes Beispiel, und es ist auch nicht offensichtlich, wenn man diese Grammatikregeln sieht, dass die wirklich immer das Richtige und nur das Richtige produzieren und alles Richtige. Das heißt, Sie müssen wirklich, wenn Sie sicher gehen wollen, müssen Sie die beiden Richtungen zeigen, dass wenn Sie ein Wort, das von Ihrer Grammatik generiert wird, haben, dann muss es diese Eigenschaft haben, zum Beispiel, dass es balanciert ist. Und das ist immer schematisch zu beweisen mit der Induktion über die Wörter, über die Induktion über die Erzeugung. Das andere, wenn Sie irgendein Wort haben, das die Eigenschaft hat, zum Beispiel, es ist balanciert, die Klammern sind balanciert, dass es dann auch generiert werden kann durch die Grammatik, das ist häufig mit Induktion über die Länge des Wortes zu machen, aber das ist kein Allheilmittel, aber typischerweise funktioniert es damit, und es hat hier auch funktioniert. Und da müssen Sie aber eben oft diese H-Funktion zum Beispiel, die kam jetzt plötzlich, die steht nirgendwo drin, die musste man sich überlegen, dass man eben diese Differenz zählt zwischen öffnenden und schließenden Klammern. Und jetzt möchte ich noch kurz damit schließen, indem ich das verallgemeinere. Das wird jetzt mit relativ vielen Indizes werden. Wir hatten jetzt Beispiele bis jetzt nur, wo wir ein einziges Non-Terminal hatten, S. Und wir haben dann auch als Beispiel immer nur gehabt Induktionsprinzipien, die sagten, ja, wenn irgendein Wort in der Sprache ist, dann ist irgendein anderes Wort in der Sprache. Jetzt kann es aber sein, dass Sie eine beliebige kontextfreie Grammatik haben und eben ihre Menge der Nicht-Terminale nicht nur einelementige Menge ist, sondern eine mehrelementige Menge. Und dann kriegen Sie eben Produktionen hier dieser Form, und die können Sie betrachten als auch wieder als induktive Regel, in dem Fall diese Regel hier. Was sagt die? Die sagt eben, wenn U1 in der Sprache von dem Nicht-Terminal I1 ist, das heißt, ich habe hier lauter unter Umständen verschiedene Nicht-Terminale und damit auch Sprachen von diesen verschiedenen Nicht-Terminalen, und ich nehme eben an, ich habe hier ein Wort draus, das sei mein Wort U1, und bis hier mein Wort UN, und dann, wenn die alle, wenn U1 bis UN aus der richtigen Sprache ist, eben aus der Sprache des Nicht-Terminals AI1 bis AIN, dann können wir die auch einsortieren, die Us zwischen die Ws. Die Ws waren jetzt irgendwelche anderen Strings, die noch dazwischen standen. Und das ist eben die allgemeine Form so einer induktiven Generierung, wo eben L von irgendeinem Symbol A vorkommen kann und nicht nur vom Startsymbol. Und wenn Sie jetzt über solche Grammatiken was beweisen wollen, dann müssen Sie typischerweise nicht nur über das Startsymbol beweisen, sondern Sie müssen auch über jedes andere Nicht-Terminal beweisen, dass das gewisse Eigenschaften hat. Und das kann relativ aufwendig sein, das überhaupt mal hinzuschreiben. Das heißt, Sie müssen dann typischerweise Aussagen dieser Form hier beweisen, simultan über alle Nicht-Terminal der Grammatik. Wenn U in der Sprache von dem Nicht-Terminal A1 ist, dann soll es irgendeine Eigenschaft P1 haben. Und wenn U in der Sprache des Nicht-Terminals AK ist, dann soll es irgendeine andere Eigenschaft PK haben. Und das muss man erstmal, muss man sich die Grammatik angucken, muss sagen, ah ja, das Startsymbol, das weiß ich, das sind alles Palindrom oder sowas. Aber jetzt kommt noch irgendwas anderes drin vor, dann muss ich sagen, ah ja, das Symbol, das sind alle Wörter, die irgendwie ein A mehr als ein B haben. Und das sind die, die ein B mehr als ein A haben und sowas. Sie kriegen dann unter Umständen relativ umfangreiche Liste von Eigenschaften, also für jedes Grammatiksymbol, für jedes Grammatik nicht terminale Eigenschaft. Und dann muss man eben zeigen, dass diese Eigenschaften erhalten bleiben, dass wenn ich also so eine Produktion hier habe, ich lese das hier unten jetzt nicht vor, sondern ich demonstriere es und ich nehme an, ich habe hier ein Wort, was die Eigenschaft hat, die zu den Nicht-Terminal AIN gehört und ich habe hier ein Wort, das hat die Eigenschaft, was zu dem Nicht-Terminal AI1 gehört und ich setze die alle hintereinander, dann kriege ich wieder ein Wort, was die Eigenschaft hat, was dieses Nicht-Terminal haben soll. Das sind eben gerade diese Eigenschaften P1 bis PK. Und dann müssen Sie eben für jede Regel die entsprechend miteinander in Beziehung setzen. In dem Beispiel, was wir hatten, war es einfach, weil nur eine einzige Eigenschaft überhaupt da war. Und hier ist ein Beispiel, um das mal die Indizes loszuwerden und es ganz konkret sich anzugucken. Und das sind jetzt zwei Nicht-Terminale. A geht nach Epsilon oder klein a b oder b geht nach groß a a. Und als induktive Definition ist eben das leere Wort drin in der Sprache von A. Wenn W in der Sprache von B ist, dann ist auch AW drin. Und wenn W in der Sprache von A ist, dann ist auch WA in der Sprache von B. Das war also jetzt diese letzte Produktion hier. Und wenn wir jetzt was beweisen wollen über die A's und B's, dann müsste man, was wir nicht im Detail machen werden, aber man müsste jetzt induktiv folgende Dinge parallel beweisen, dass wenn W aus der Sprache vom A ist, dann ist die Anzahl der kleinen A's gerade und wenn W aus der Sprache der B's ist, dann ist es ungerade. Und dann, wenn man das hat, dann kann man simultan beweisen. Naja klar, wenn ich mir die Produktion hier angucke, klar, Epsilon erfüllt die Eigenschaft, dass die Anzahl der A's gerade ist, nämlich gar keine. Warum ist die Anzahl der A's in dem Schritt A geht nach A, B gerade? Nun, weil wir wissen, nach Induktionsannahme in B sind ungerade viele A's. Ich tue noch eins davor, also wird es gerade viele A's sein. Und analog hier. Das heißt, das ist hier ein ganz simples Beispiel, um zu zeigen, wie das mit so einer simultanen Induktion funktioniert, wo Sie eben mehrere Dinge gleichzeitig beweisen müssen. Ja, das steht da auch. Und ich glaube, damit sei es auch für heute genug.